So, jetzt gibt's Räuberpistolen, Nazis, Stasi, Verfassungsschutz, alles drin, aber der Reihe nach. Andreas Förster ist investigativer Journalist und Buchautor, der sich vor allem mit Geheimdiensten beschäftigt. Sein jüngstes Buch heißt Zielobjekt Rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte. Das hat die nämlich seit 1975 getan. Und der Autor, der ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Förster.
Schönen guten Tag.
Meine erste Frage haben Sie selbst auf den Umschlag Ihres Buches geschrieben. Wie hat denn die Stasi die Neonazi-Szene unterwandert?
Ja, sie hat sie vor allen Dingen versucht zu unterwandern. Es ist in Einzelfällen so einigermaßen gelungen. Immer dann, wenn es darum ging, dass einzelne Neonazis oder auch Gruppen versucht haben, Anschläge gegen die Mauer, gegen die Berliner Mauer oder gegen die innerdeutschen Grenzanlagen durchzuführen. Da hat man dann versucht, immer irgendwie Einfluss zu nehmen, dass von diesen Vorhaben Abstand genommen wird. Und das ist in Einzelfällen auch gelungen. Da kann man durchaus sagen, das ist eine Unterwanderung. In anderen Fällen ist es ihnen nicht gelungen, aber sie haben sich vor allen Dingen darum bemüht, Informationen eben aus dieser Szene zu bekommen und zu sehen, was sind das für Leute, was haben die eigentlich vor?
Ja, aber warum haben die das überhaupt gemacht, statt sich einfach feixend zurückzulehnen, weil der Klassenfeind hatte das Problem gehabt?
Man hat es vor allen Dingen gemacht, weil natürlich die Neonazi-Bewegung, die neofaschistische Bewegung, die ist, wie man sie dann auch bezeichnen will, war natürlich streng antikommunistisch ausgerichtet, waren gegen die DDR. In deren Vorstellungen, in deren Planungen gab es also nicht nur Anschläge oder Aktionen, politische Aktionen gegen das System in der Bundesrepublik, sondern eben auch gegen die DDR. Und man hat da immer die Sorge, dass es Anschläge gibt, vielleicht auf DDR-Politiker, auf DDR-Einrichtungen in der Bundesrepublik, die gab es ja auch, oder eben auch auf die innerdeutsche Grenze. Und die große Sorge natürlich auch, dass man vielleicht mit Gesinnungsfreunden im Osten in Kontakt kommt und die dann vielleicht noch aufhetzt gegen die DDR.
Jetzt hätte man ja erwartet, dass die Stasi die Neonazis im Westen im Kampf gegen die BRD auch unterstützt hätte. Hat sie aber gar nicht. Also weder logistisch noch propagandistisch. Warum eigentlich nicht?
Man kennt das ja von den linksradikalen Gruppen, linksextremistischen Gruppen auch. Mit der RAF hatte man Kontakte, man hat denen auch ein bisschen bei der Ausbildung geholfen. Die durften dann auch mal hier sprengen in der DDR. Aber mit den Nazis wollte man dann doch nicht so in Kontakt kommen, weil das wäre natürlich wirklich sehr peinlich gewesen und geworden, wenn das rausgekommen wäre, dass also die Stasi paktiert mit Neonazis im Westen. Das hätte man nun wirklich schwer erklären können, auch den eigenen Leuten in der DDR.
Was haben die denn dann überhaupt angefangen mit den gesammelten Informationen? Hat der Westen im Alltag irgendwas davon merken können?
Der Westen hat eigentlich davon nichts mitbekommen, glaube ich, dass die Stasi auch Informanten angeworben hatte. Die hatten natürlich auch Informanten angeworben in der Neonazi-Szene, was ja nicht so schwer ist für einen Geheimdienst, ehrlich gesagt. Man sieht das ja auch beim Verfassungsschutz. Ja. Neonazis sind in der Regel finanziell klamm und versuchen natürlich immer irgendwo Geld rauszuschlagen und bieten sich dann in der Regel selber an. Da hat man dann so und solche Selbstanbieter, nämlich solche, die wirklich was erzählen können. Und die meisten aber wollen einfach nur schnelle Geld machen, weil sie irgendwie wieder ein bisschen Geld brauchen für ihre nächste Party, auf der sie saufen können.
Sie erzählen ja die Geschichten von prominenten Neonazis und wie die Stasi die ausspioniert hat. Eine direkte Zusammenarbeit mit diesen Leuten scheint es aber nicht gegeben zu haben. Warum nicht?
Wie gesagt, eine direkte Zusammenarbeit wollte man dann auch nicht. Es gab einige wirklich führende Neonazis auch, also Udo Albrecht, denke ich daran, der in der rechtsterroristischen Bewegung eine große Rolle spielte, Ottfried Hepp natürlich. Das waren prominente Leute, die auch nach denen auch gefahndet wurde in der Bundesrepublik. Den hat man kurzzeitig Aufenthalt gewährt. Man hat ihr Wissen ausgepresst sozusagen, man hat sie befragt stundenlang, tagelang in geheimen, in konspirativen Objekten und hat ihn dann zu einer Ausreise in der Regel in den Nahen Osten verholfen. Und man war dann eigentlich auch wieder froh, wenn man die los war. Also man wollte die nicht zu dicht ranlassen. Es war ein Spiel mit dem Feuer auch der eigenen Stasi-Führung gegenüber. Also wenn man jetzt zu eng mit so einem Neonazi zusammen gewesen wäre und ich sag mal, wenn Erich Mielke sowas mitbekommen hätte, das wollten die dann natürlich auch nicht. Der wollte zwar Informationen haben, der Mielke, aber er wollte natürlich auch nicht, dass irgendwann mal rauskommt, dass die Stasi paktiert mit Neonazis.
Andreas Förster ist Autor des Buches Zielobjekt Rechts und ich habe noch ein paar Fragen übrig, die stelle ich dann gleich. Bis hierher, vielen Dank. Zielobjekt Rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte, heißt das jüngste Buch des Journalisten Andreas Förster und der ist mir immer noch zugeschaltet. Hallo nochmal.
Hallo.
Wie und wo haben Sie die Geschichten denn eigentlich zusammengetragen, die Sie in Ihrem Buch erzählen?
Ja, es gibt ja leider nicht so viele Zugangsmöglichkeiten in die Archive, muss man ja leider sagen. Es gibt das Stasi-Archiv. Das ist natürlich noch weitgehend, schon weitgehend erschlossen und das ist auch weitgehend zugänglich. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Akten es aus dieser Abteilung 22, die eben für die Rechtsextremisten der Bundesrepublik zuständig war, wie viel Akten dort noch vorhanden sind und wie viele interessante Geschichten auch darin stecken. Da staune ich immer wieder. Aber es ist natürlich nur die eine Seite. Man hätte auch gern dazu die Akten westdeutscher Geheimdienste aus jener Zeit gehabt. Also die Stasi hat ja schließlich auch rausgefunden, dass es insgesamt 17 V-Leute in der rechten Bewegung gegeben hat damals. Bei weiteren 22 hat man es vermutet. Da wäre es natürlich mal interessant, was hat denn der Verfassungsschutz in derselben Zeit aus dieser rechten Szene an Informationen gesaugt und wo hat der da vielleicht mit rumgefingert?
Wenn man sich auf so eine Recherche begibt, hat man ja auch immer irgendwelche Erwartungen. Welche haben sich da erfüllt und welche Funde haben Sie dann vielleicht verblüfft am Schluss?
Verblüfft hat mich schon die Dimension dieses Eindringens, also wie sehr dieses Eindringen am Ende dann doch gelungen ist in diese Szene. Weil ich meine, die rechte Szene in der Bundesrepublik hatte natürlich, für die war eben die DDR auch ein Feindobjekt. Ja. Trotzdem ist es der Stasi durchaus gelungen, dort interessante und wichtige, auch durchaus auch tiefgehende Informationen herauszubekommen. Was mir gefehlt hat, waren tatsächlich namhafte Leute, die von der Stasi angeworben worden sind. Ich habe hier im Buch auch das Beispiel von Michael Kühn, der ja der bedeutendste Neonazi-Führer eigentlich in den 80er Jahren war. Und da ist es der Stasi nicht mal gelungen, einen inoffiziellen Mitarbeiter in die Nähe von Kühn zu bringen. Also der war für sie wirklich ein weißes Feld. Der hat auch sehr genau aufgepasst, mit wem er sich da einlässt. Wobei es durchaus sein kann, dass sich Kühn mit dem Verfassungsschutz eingelassen hat. Das war eigentlich die größte Überraschung für mich. Es gibt ein Vermerk der Stasi, dass Michael Kühn nach einer Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wurde und von einem Taxi abgeholt wurde. Und der Vergleich der Kennzeichen ergab, dass dieses Fahrzeug auf den niedersächsischen Verfassungsschutz zugelassen wurde. Und das war tatsächlich eine Sensation. Mit der habe ich natürlich auch nicht gerechnet, dass so ein wichtiger Mann wie Michael Kühn offensichtlich in jener Zeit eine Verbindung zum Verfassungsschutz hatte.
Welche Geschichte aus Ihrem Buch erzählen Sie denn selbst am liebsten?
Die Udo-Albrecht-Geschichte, da ist im Prinzip alles drin. Das ist ein Rechtsterrorist, der dann auf Seiten der Fatah gekämpft hat im Palästinenser-Konflikt mit den Israelis. Dann hat er sich eingelassen mit dem Bundesnachrichtendienst. Er ist dann in einer abenteuerlichen Flucht durch die Grenze in die DDR, hat dort alles erzählt, wie sich später herausstellte. An diesem Udo Albrecht, der so ein abenteuerliches und übles Leben hatte, sage ich mal, da klebten aber auch irgendwie alle mit dran. Und da passt es auch ganz gut dazu, dass Udo Albrecht verschwunden ist bis heute. Der irgendwann Mitte der 80er Jahre war am Nahen Osten und da verliert sich seine Spur.
Abgesehen jetzt von der historischen Bedeutung, können wir für den heutigen Umgang mit Neonazis irgendwas lernen aus Ihren Recherchen?
Natürlich lernen wir daraus, dass es nichts bringt, irgendwelche Neonazis anzuwerben als IMs damals oder auch als V-Leute. Das kennen wir aber auch aus diesem NSU-Skandal, aus der NSU-Affäre. Neonazis, die sich mit Geheimdiensten einlassen, tun das, um Geld zu bekommen. Sie tun das auch, um Informationen von den Geheimdiensten abzusaugen. Wenn die das geschickt machen, bekommen sie auch mit, was eigentlich der Geheimdienst will von ihnen. Das ist ein Feld, was man besser nicht unterwandern sollte, sondern wirklich nur bekämpfen, sehe ich so.
Vielen Dank, Andreas Förster. Sein Buch Zielobjekt rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte, ist erschienen im Christoph Links Verlag und kostet 18 € ausgedruckt und 13 digital.